einige Zeit mit der Familie in England und was mich sehr bewegt hat aus dieser Weihnachtszeit, ist das Musical gewesen mit den Kindern. Ich habe gehört, es wird eine CD davon produziert. Mich hat es nicht nur fasziniert, dass die Kinder so aus den unterschiedlichen nationalen Hintergründen oder aus den ganzen Verschiedenartigkeiten sowas zustande gebracht hat. Mich hat nicht nur fasziniert, dass die Mitarbeiter mit einer Geduld sowas Schönes hingebracht haben. Was mich am meisten fasziniert hat, das war, wie die Gegenwart Gottes kam, während die Kinder gesungen haben. Am Sonntag, am 4. Advent, habe ich da gesessen und ich habe eigentlich mit meinen Tränen kämpfen müssen. Ich habe gedacht, aus den Mündern der Unmündigen hat sich Gott ein Lob bereitet. Ich war so tief bewegt, dass diese Dinge möglich sind, die bei uns in der Politik eigentlich gar nicht gehen. Was jeder sich wünscht, aber bei Gott ist es möglich. Und dann bringt er das noch so, dass ein Musical von Kindern gesungen wirklich die Herzen von Erwachsenen berühren kann. Und das nicht nur, weil Kinder süß sind oder so, oder die Schafe so, die schönen Lappohren oder so, dass ein Schaf nachher bei der Zugabe hier vorne auf den Stufen einschläft oder so. Das sind alles so interessante Varianten gewesen. Mich hat bewegt, dass die Gegenwart Gottes kam. Und das möchte ich der Gemeinde so noch mitgeben. Das ist eine Wertschätzung Gottes, die wir nicht machen können. Das können wir mit allem unserem Trachten, mit all unserem frommen Sein nicht machen. Das ist ein Gnadenerweis Gottes gewesen. Und bis hin, dass es sich wiederholte am Heiligen Abend. Ich war sehr, sehr bewegt und ich habe das noch nicht so ganz verdaut. Aber mit jedem neuen Jahr bleibt natürlich die Frage, wie geht es 2014 weiter? Eine Predigt, so für die guten Vorsätze, Sigi, damit man den Wasserhahn auf- und zudrehen kann. Und ich habe gedacht, ja, ich schaue mit euch und vielleicht hat man jetzt schon den ersten Teil zu Herbert, 2014 verbunden sein mit ihm. Und ich lese dazu einen ganzen Psalm 143, es ist einer der sieben Bußpsalmen, wie es überschrieben ist, den David niedergeschrieben hat. Macht schon was. Da vorne das Herr fehlt. Nee, das liegt an irgendwelchen anderen Sachen, aber ich lese das ja und ihr könnt ja so ein bisschen Buchstabenraten machen. Ihr Recht passt nicht in der fünften. Ich lese. Herr, hier ist von Jahwe, der Gott, der sagt, ich bin für dich da, ich werde für dich da sein, ich werde immer mit dir unterwegs sein. Zu diesem Gott sagt er, Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um deiner Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gericht. Denn der Feind verfolgt meine Seele und schlägt mein Leben zu Boden. Er legt mich ins Finstere wie die, die lange schon tot sind. Und mein Geist ist in Ängsten, mein Herz ist erstarrt in meinem Leibe. Ich denke an die früheren Zeiten, ich sinne nach über alle deine Taten und spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir, wie ein dürres Land. Herr, höre mich bald, mein Geist vergeht, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Errette mich, mein Gott, von meinen Feinden, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Herr, erquicke mich um deines Namens willen, führe mich aus der Not um deiner Gerechtigkeit willen und vernichte meine Feinde um deiner Güte willen und bring alle um, die mich bedrängen, denn ich bin dein Knecht. Soweit dieser Psalm, den ich an den Anfang stellen möchte, ein Psalm, der mit Bitte um Vergebung zusammenhängt, mit Leidung und Zuwendung und Bitte um Vernichtung der Feinde durch Gottes Gericht. Der letzte Teil ist dann schwierig für uns, der passt zu unserer humanistischen Denkstruktur schlecht und man muss ihn schon sehr genau auslegen, damit man ihn nicht kriegerisch zum Totschlag meines Nachbarns, der mich nicht mag, nutzt. Es geht hier um geistliche Werte. Aber so ein Psalm ist zu viel für einen Sonntagmorgen, da könnt ihr weiter drüber nachsinnen. Ich habe einen Vers herausgenommen, der Wochenspruch war für die erste Woche in diesem Jahr. Ich habe ihn hier oben nochmal gelb unterlegt. Er heißt: Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Ich möchte diesen Vers auslegen für mich persönlich, für uns persönlich und für die Gemeinde als Vers für das Jahr 2014. Abhängig sein von Gott. Abhängig sein wollen wir ja in unserer Zeit wenig. Deswegen ist es gar nicht so einfach, darüber zu reden, weil wer möchte schon gerne so eine Marionette sein? Gut, so ein paar Fäden an der Hand zu haben, die Schicksalsschläge vermeiden, ist ja sicher gar nicht verkehrt, aber wir möchten ja eigentlich nicht fremdgesteuert sein. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir, lässt David das ausdrücken. Einmal für mich persönlich und dann gemeindlich. Doch nacheinander, wie bei mir so üblich. Bitte Nummer 1 für das Jahr 2014. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Kann ich dieses Gebet echt sprechen? Herr, lass mich morgens hören deine Gnade. Das Erste, was wir normalerweise morgens hören, ist der Wecker. Wie oft wollte ich dieses Ding schon töten? Ich erinnere mich daran, wie ich in die Lehre kam. Ich musste um 6 Uhr die Karte in den Automaten stecken, damit die Ankunft, heißt vor 6, musste gestempelt sein. Und dann hieß es, 8 Stunden arbeiten, dann nach Hause, was essen, dann rein in den Zug und Abendschule bis 10 Uhr. Abends wieder zurück, Tagesschau wurde abgearbeitet und morgens um 6 Uhr dieses Scheißding. Ich hätte es würgen können. Ich weiß nicht, wer so eine Erfindung gemacht hat. So ein Quälgeist. Das Erste, was ich hörte, war grrrr. Ja, versteht ihr? Und wenn ich es überhört hatte, das Nächste, was mir passierte, meine Mutter in der Tür. Willst du noch nicht aufstehen? Ehrlich, mein ganzes Wesen hat demonstriert, dass ich das nicht wollte. Mein ganzes Ich lag im Bett zufrieden vor sich hin und harrte der Dinge, die da kommen. Die Erde drehte sich doch auch weiter, ohne dass ich die Karte gestempelt hatte. Wie schön ist es, wenn ich morgens als Erstes hören würde durch den Wecker: Hey Paul, die Gnade Gottes ist heute wieder für dich da. Wie viel Minderwertigkeitsgefühle würden damit vom Tisch gefegt werden, stimmt's? Hey, du bräuchtest dich gar nicht zu schminken, weil die ganze Freude Gottes könnte auf einmal da sein, weil dir der Gott, der Himmel und die Erde gemacht hat, sagt: Paul, ich mag dich. Du bist ein scharfer Typ, komm, steh auf. Wenn die Gnade Gottes am Anfang über meinem Tag ausgesprochen wäre, wie viel anders würde mein Tag verlaufen? Hier ist ein Gebet, lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Weil wie oft denken wir darüber nach, hoffentlich versage ich nicht. Jeder, der mal durch Prüfungen gegangen ist, der weiß, was das für ein Gefühl ist, wenn man weiß, um 10 Uhr hat man die erste schriftliche Prüfung oder Vorstellungsgespräch. Und hier kannst du ein ganzes Szenario machen, was alles passieren könnte, wenn am Morgen erstmal wäre, Herr, deine Gnade. Genial. Und dann dieser Satz hinter dem Semikolon, denn ich hoffe auf dich. Ich vertraue, dass du mit mir unterwegs bist. Ich dachte, das braucht Paul für das Jahr 2014, dass er nicht morgens durch den Wecker geschreckt wird oder durch irgendeine Gestalt, in diesem Fall in Form von meiner Frau, willst du nicht endlich aufstehen, das ist schon, na, jetzt sage ich die Zeit lieber nicht. Aber ich dachte auch, wenn Leid, wenn Schwierigkeiten, wenn die Suche nach Glück, wenn das Streben nach Ewigkeit kommt, was wäre, wenn ich dann höre, meine Gnade, Paul, ist für dich da, denn du hoffst auf mich. In Römer 5, Vers 5 steht, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wenn diese Hoffnung durch den Heiligen Geist uns tragen würde, ich garantiere euch, 2014 wird das stärkste Jahr, was du je in der Verbindung mit Gott erlebt hast. Teil 2 dieser Bitte. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Das ist so eine Sache. Auf der BFP-Konferenz wurde an einem Nachmittag aufgeteilt für Leute, die prophetisches Gebet wünschten. Die konnten in diese Ecke gehen. Für Leute, die für Heilung beten wollten, konnten in diese Ecke gehen. Für die, die einen Zuspruch sollten, in diese. Dann wurden also 1000 Leute etwa, die so da waren, Pastoren und geistliche Leiter, aufgeteilt. Die durften sich frei entscheiden, wie sie in welche Ecke gehen wollten. Und für mich war es sehr interessant, die meisten, die kamen, das war zum prophetischen Wort. Das wäre wieder was, wenn ich jetzt hier durchgehen könnte und würde sagen, gemacht, der Herr hat mir für dich was gesagt für 2014. Das wäre wie Weihnachten, Neujahr zusammen. Ja. Aber es könnte natürlich sein, dass der Herr dann sagt, ey, benimm dich mal anständig, ich sehe dich. NSA, ich habe alles abgehört, alles abgegriffen. Das könnte dann schwierig werden. Aber häufig wollen wir gerne was über unsere Zukunft wissen. Geht euch das so? Was wäre, wenn ich wüsste? So einmal wissen, wie die Ziehung der Lottozahlen ausgehen könnten im Voraus. Ein Freund von mir hat in Bad Langensalza, wo es immer einen Mittelaltermarkt gibt, hat ein Zelt aufgestellt und hat das draufgeschrieben, Wahrsagezelt. Als Gemeinde ein Wahrsagezelt aufgestellt, mitten am Mittelaltermarkt. Ich fand diese evangelistische Idee absolut genial. Wenn du dann in das Zelt reingekommen bist, da war da keine Glaskugel, sondern da bekamst du die Wahrheit gesagt, wie das in deinem Leben aussieht. Dass wenn du so weitermachst, in der Hölle landest, aber wenn du anders sein willst, in den Himmel kommen kannst. Wahrsagezelt. Er sagt, das war der Knaller auf dem Markt. Die Leute haben sich angestellt, die wollten bezahlen für die Wahrsagerei. Vielleicht sollten wir das auch, Wahrsagezentrum hier hin machen. Vielleicht groß über die Begegnungskirche schreiben, weil wir die Wahrheit sagen. Die Wahrheit von Gott her. Aber ich denke, dieser Vers ist viel tiefer gestimmt. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Man muss diesen zweiten Teil hinter dem Semikolon noch nachlesen. Wenn ich wirklich einen ganz tiefen Moment habe, dass ich meiner Frau was Gutes tun will. Ich meine jetzt nicht einen Geburtstag, sondern ein Weihnachtsgeschenk kaufen oder so. Das kann ich ganz schlecht. Aber weil mir das dann so wirklich durch den Kopf geht und sagt, was könnte ich denn meiner Frau schenken? Ein guter Tipp für alle Eheleute ist, du kannst hingehen und kannst fragen, liebe Frau, was soll ich dir denn mal Gutes tun? Dann sagt sie, ja, es wäre ganz schön, wenn die Spülmaschine ausgeräumt würde, der Müll runtergetragen würde und wenn du für einen Monat in diesem Jahr mal das Staubsaugen übernehmen würdest. Sage ich, an sowas habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ich hatte mehr an meine Hormone gedacht oder an irgendwas anderes. Ja, versteht ihr? Aber was wäre das für eine Liebeserklärung, wenn ich fragen würde, was wünschst du dir denn? Und wenn ich diesen Vers mal unter diesem Gesichtspunkt lese, dann könnte das so sein, dass ich das als eine Liebeserklärung, als eine Anbetung zu Gott lesen würde. Mich verlangt nach dir, was könnte ich dir denn geben? Mein Herz geht auf, wenn ich über dich nachdenke. Gott, was wünschst du dir denn von mir? Wenn ich das mal unter diesem Aspekt lese, kriegt dieser Vers doch nochmal eine ganz andere, eine schöne Bedeutung, oder nicht? Gott, nicht, was soll ich tun? Soll ich aufhören zu lügen? Ja, sagt er, das weißt du doch sowieso schon. Nicht nur, dass ich die ganzen anderen Sachen so denke, die man als Christ tun sollte, sondern dass ich 2014 entdecke, was Gott Freude macht. Was soll ich denn tun, was dir Freude macht? Sag es mir doch. Dann will ich gerne diesen Weg gehen. Hausaufgabe. Denken wir doch mal viel mehr drüber nach, Gott, was würde dir denn heute Freude machen? Ich hätte diese Bitte, die ich vor Gott aussprechen möchte, lass mich wieder entdecken, Gott, was dir Freude macht. Nicht, was mir gut tut. So kleine Klammer auf. Wenn ich meiner Frau was getan hat, was ihr gut getan hat, dann hat das einen direkten Einfluss auf unser Eheleben. Ist mir irgendwie nach vielen Jahren aufgefallen. Ich konnte mich danach noch so dumm anstellen. Ich hätte sogar den einen oder anderen Fehler machen können. Meine Frau hätte gesagt, ach, du hast jetzt einen Monat lang so gut Staub gesaugt. Ich liebe dich wieder ganz neu. Versteht ihr? Das hat einen direkten Einfluss auf unser Eheklima. Fang mal an, von Gott her zu denken. Was macht ihm Freude? Ich glaube, du wirst merken, wie viel Segen auf einmal in dein Leben hineinfließt. Weil du kannst Gott grundsätzlich nichts schenken. Aber ich habe gedacht, das Ganze hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Gemeinde. Deswegen habe ich den ersten Vers, was man ja so eigentlich nicht machen darf, in der Schrift umformuliert. Ich habe für die persönliche Anrede habe ich eine Mehrzahl eingesetzt. So die Bitte Nummer 1, lass uns am Morgen hören deine Gnade, denn wir hoffen auf dich. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist im ersten Korintherbrief die Gemeinde irgendwie sehr interessant beschrieben. Da wird gesagt, dass Jesus das Haupt des Leibes ist, nämlich der Gemeinde. Das ist also derjenige, der alle Fäden in der Hand hält. Jetzt habe ich gedacht, man kann diese Puppe bewegen und die lässt sich bewegen, sehr lieb, aus zwei Gründen. Einmal, weil das in der richtigen Hand gehalten wird und weil die Fäden dranhängen. Würde ich alle Fäden abschneiden, wäre es immer noch eine Puppe, aber sie würden nicht mehr leben. Und ich dachte, das möchte ich uns sehr stark einprägen für dieses Jahr, dass die Gnade Gottes diese Gemeinde regiert, dass wir von der Gnade Gottes her geleitet und geführt werden, dass das die Fäden sind, an denen wir unterwegs sind. Weil wenn die Gnade Gottes mit uns ist, werden sich die Dinge in unserem Leben verändern und die Gemeinde wird eine Gemeinde sein, die in der Hand vom Herrn Jesus lebt. Nimm die Gnade Gottes aus der Gemeinde heraus und die Gemeinde wird ein funktionierender Mechanismus, der irgendwie mehr oder weniger gut durchgestylt überleben kann durch verschiedene Jahrzehnte, die auch wachsen kann, weil das Management sehr gut funktioniert. Funktioniert nicht so gut, brauchst du wieder mehr Gnade. Aber kein Management wird auf Dauer überleben, wenn es nicht von der Gnade gelenkt wird. Diese Gnade Gottes sollte uns bewegen. Und sie sollte jeden Morgen da sein, nicht nur sonntags morgens, nicht nur die 53, 56 oder wie viele Gottesdienste wir im Jahr haben. Sie sollte jeden Morgen da sein. Gemeinde ist nicht eine Sache vom Sonntagmorgen. Deswegen so mein Gebet, dass das Haupt oder derjenige, der die Fäden in der Hand hält der Gemeinde, das sollte Gott sein und er sollte mit seiner Gnade uns regieren. Weil wenn wir gnädig von ihm behandelt werden, sollte das bei uns einen Abdruck hinterlassen. Für die Gemeinde 2014, lass uns am Morgen hören deine Gnade. Nee, jetzt lege ich ihn hin, sonst würde er. Darfst einen Moment ruhen. Kirchenschlaf soll auch für Pastoren gesund sein. Wir dürfen dieses Wort Gottes über die Gnade nicht aus unserem Munde verlieren. Wir dürfen uns nicht von diesen Fäden lösen. Interessanter wird es dann, wenn ich auf Teil 2 komme. Tu uns kund den Weg, den wir gehen sollen, denn uns, habe ich das mich noch dahinter gelassen, verlangt nach dir. Gebet für uns Älteste, nicht? Tu uns kund. Aber ich dachte, es geht doch viel weiter. Wir wollten doch drüber überlegen, wie man Gott Freude macht. Und hier komme ich auf ein Ding zurück, was ich auf dem Rückflug von England gestern nochmal gehört habe. Eine Predigt, die MC Wolf von der Elim in Hamburg am Regionaltag, am letzten Regionaltag des BFPs gehalten hat, indem er uns nämlich mitgenommen hat und die Bedeutung der Gemeinde nochmal klar gemacht hat. Ich werde in nächster Zeit öfters das Thema Gemeinde mit uns durchsprechen, weil das, was MC Wolf uns da als Pastoren und Leiter ins Herz geschrieben hat, halte ich für so wichtig für 2014, dass wir es unbedingt verinnerlichen müssen, nicht nur Paul. Deswegen manches, was ich jetzt so sage, das habe ich von ihm abgekupfert. Das ist mir nochmal neu nachgegangen. Die Frage ist nämlich, was sollen wir als Gemeinde tun? Wenn Werner da sitzt, der wird sagen, mehr missionieren. Gucke ich zu Teen Challenge, der sagt, wir müssen den Armen mehr dienen. Schaue ich zu den Senioren hin, die sagen, es gibt so viele Senioren, die müssen wir tun. Schaue ich zu den Brasilianern, die sagen, wir müssen mehr Kleingruppe aufbauen. Ich kann ganz viele Gemeindeprogramme sehen, ganz viele Wellen, die kommen, die durchgehen. Ich glaube, wir müssen noch tiefer gehen, um zu sehen, was Gott wirklich Freude macht. Das ist alles nicht verkehrt. Alle diese Dinge machen Gott Freude. Aber ich glaube, es gibt noch ein anderes Geheimnis. Ich hoffe, ich mache euch jetzt ein bisschen heiß da drauf. Denn wir sollten erst noch mal sehen, warum Gemeinde überhaupt. In Epheser 3, Vers 10 und 11 steht geschrieben, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verherrlicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, die Gemeinde ist berufen, den mannigfaltigen Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die Weisheit Gottes vorzuführen. In der Bibel gibt es ja verschiedene Mächte oder Personen. Die guten Personen, die wissen wir spätestens, nachdem der eine oder andere auf mehr oder weniger illegale Weise die Hütte, das Buch gelesen oder als Hörbuch verinnerlicht hat. gab ja eine Riesendiskussion, ob das Buch fromm ist oder nicht, wie auch immer. Aber es beinhaltet einige wirkliche interessante geistliche Dinge. Zum Beispiel wird die Weisheit dort als Person beschrieben. Und wenn du ins Alte Testament hineinguckst, siehst du ja, da ist die Weisheit als Person beschrieben. Also nicht nur einfach das, was deine Hirnmasse ausmacht und das zu einer richtigen Entscheidung führt, sondern da gibt es ganz viele geistliche Dinge, die personifiziert werden. Zum Beispiel der Heilige Geist. Er hat lauter Personencharakteristika. Sehr interessant, mal die Bibel unter diesem Aspekt zu lesen, dass in der geistlichen Welt geistliche Dinge wie mit Personen, also mit Persönlichkeitscharakteren versehen werden. Und so auch in der negativen Welt. Wir haben in der negativen Welt die Mächte, im Epheserbrief werden sie ja ausgeführt, die Arches, die Ersten, die Hervorragenden, die Herrschaften, die mit Kraft herrschen. Gewalten der Finsternis haben wir dort. Und geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Die werden so ganz groß beschrieben, aber das gibt mir immer noch nicht wirklich die Substanz, die ich eigentlich bräuchte. Und wenn ich dann genauer in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich, dass zum Beispiel die Sünde personifiziert wird. Die Sünde lauert vor deiner Tür. Der Tod wird personifiziert. In der Offenbarung wird er in den Feurigen, ja, muss ich nicht ins Detail gehen, ihr seid fromm genug. Sogar die Krankheit in vielen Fällen wird personifiziert. Wir wissen das vom Herrn Jesus, dass er Krankheiten angesprochen hat. Ganz direkt. Das heißt, da sind oft auch geistliche Mächte dahinter, die als Personen angesprochen werden sollen. Und zum Beispiel das Mammon, das Geld wird angesprochen vom Herrn Jesus ganz direkt. Der sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du dienst Gott oder dem Mammon. Es ist hochinteressant, darüber nachzudenken und zu sehen, wie uns diese Mächte beherrschen. Geld regiert die Welt. Und jetzt kommt Paulus und sagt, die Gemeinde ist dafür herausgerufen, diesen Mächten entgegenzusetzen, die Weisheit Gottes, dass nicht das Mammon regiert, sondern Gott. Wo immer du durchs Geld bestimmt wirst, dienst du einem fremden Herrn. Und in der Gemeinde kannst du lernen, wie man auch ohne Geld, an das man sein Herz gebunden hat, diese Mächte entmachten kannst. Du führst ihn die Weisheit Gottes vor. M.C. Wolf brachte als Beispiel die Mutter Teresa. Was hat deren Charme ausgemacht? Doch nicht, dass sie so klein war, dass sie in die Slums gegangen ist, sondern sie war nicht mehr anfechtbar über das Geld. Sie hat die ganze Weisheit Gottes dagegen gesetzt. Sie war nicht mehr Mammon bestimmt. M.C. Wolf brachte das Beispiel von Franz von Assisi. Es gibt die Geschichte, dass, auch dieses Zitat aus dieser Predigt heraus, dass seine Freunde ihm einen Mandel geschenkt haben und haben gesagt, das ist unser Mandel, den verschenkst du bitte nicht mehr. Er war nicht mehr angreifbar über das Geld und über die Macht. Aber wie weit bestimmt die Gemeinde? Wird die Gemeinde bestimmt durchs Geld? Ich gebe euch so ein Beispiel so aus meiner Leidenschaft vom Dezember. Wir hatten einen Gottesdienst und alle Standardkassierer der Gemeinde am Sonntag waren irgendwo verhindert oder auf Reisen. Also, als es zu unserer Opfersammlung kam, war die Frage, wer sammelt Opfer ein? Ich gucke von oben rein und war keiner da. Also spontan, wie ich bin, flexibel, haue ich raus, also kommen wir heute mal ohne Opfersammlung aus. Ich hatte es rausgehauen und dachte, Paul, meinst du wohl nicht im Ernst? Wir brauchen unbedingt noch Geld, um die nächsten Rechnungen zu bezahlen. Die Gemeinde am Limit, nicht? Ich dachte, jetzt ist es raus, umkehren kann ich das auch nicht mehr. Ich sehe einige entsetzte Gesichter, ich sage, da gucke ich drüber weg. Der Gottesdienst war noch nicht ganz zu Ende. Dann kamen die Ersten auf mich zu und sagten, ist dir eigentlich klar, was du gemacht hast? Ich sage, ja. Ich will nicht sagen, wie viele Leute noch auf mich zugekommen sind, einschließlich die, die Rechnungen überweisen sollten. Und dann habe ich natürlich ganz fromm rausgehauen, der Herr wird uns schon versorgen. Aber ich will euch nicht sagen, wie meine Gedankenstruktur aussah. Ich habe gedacht, was bin ich doof gewesen? Ehrlich, im Opfersinn, im Schnitt so, und dann vor Weihnachten. Was hätte man mit dem Geld nicht alles machen können? Bin ich abhängig von Gott? Oder bin ich abhängig von Mammon? Was zieht an meinen Fäden? Muss ich immer den neuesten Fernseher haben? Muss ich nicht immer das neueste iPhone haben? Muss ich nicht dieses und jenes alles? Was bestimmt wirklich mein Leben? Was bestimmt es wirklich? Und die Bibel spricht davon, dass es Mammon so eine Macht ist, vor der die Gemeinde stehen muss. Und ich habe gedacht, ich will lieber, selbst in 5 Jahren, hoffentlich passiert es nicht dazu, immer noch durch diesen Eingang gehen, der nicht fertig wird, weil wir das Geld nicht dafür haben, aber die Kraft Gottes will ich haben. Ich will lieber die Kraft Gottes hier haben und das kann draußen aussehen wie Elend, aber wenn die Kraft Gottes hier ist, ist alles anders. Ich möchte lieber diese Kraft Gottes haben für die Gemeinde 2014. Ich möchte sehen, dass sich hier reihenweise die Leute bekehren, dass Leute gesund werden, dass Dämonen hier vertrieben werden, bevor ich sage, wir haben das genialste Gebäude, wir haben die schönste Sache, die da ist, wir sind fertig, wir haben selbst goldene Klinken auf den Toiletten. Ehrlich, du kannst mit Klar möchte ich manche Sachen wirklich schön haben, weil das ehrt ja auch Gott. Aber wenn das nicht mehr Gottesdienst ist, was wir tun auf der Baustelle, dann können wir es komplett knicken. Dann sind wir abhängig davon, dass wir meinen, wenn wir die beste Stereoanlage haben, dass wenn wir die beste Technik haben, wenn wir dieses und jenes alles haben, dann bekehren sich die Leute. Ich will uns die Illusion nehmen. Es passiert dann, wenn ich wieder anfange, darüber nachzudenken, was macht Gott wirklich Freude als Gemeinde und dass ich dann die mannigfaltige Weisheit Gottes den Geistern dieser Welt entgegensetzen kann. Ich habe einen Traum, dass es wirklich geht. In der Azusa Street, als die Pfingstbewegung angefangen ist, haben die alle auf dem normalen Erdboden, da war nichts mit Fliesen, da war nichts Heizung, da war nichts, das war ein staubiger, gestampfter Boden, das war eine Brettersache, wie nennt man das, Jaffa-Kisten, ja, so, die Älteren kennen das noch, so Holzkisten, wo Apfelsinen drin transportiert wurden, da haben die Leute drauf gesessen. Wenn ich an die Erweckung vom Nollendorfplatz denke, ich meine, einige kennen die Gemeinde noch mit den schönen Klappstühlen, aber bevor die Gemeinde die Erweckung in der Jesus-People-Zeit hatte, da konntest du auf Stühlen sitzen, wenn du dann als Frau gekommen bist mit guten, schönen Strümpfen, wie das damals üblich war und hast dich auf den Stühlen gesetzt, dann bist du rausgegangen mit einer Laufmasche. Außerdem war das Gebäude absolut unmöglich platziert. Das war neben einem Fuzzi-Kino hier, so Wild West, ja, später Porno-Kino. Musstest du neben einem schmalen Seitenangang, die hatten immer die größere Werbung nebenan, musstest einen kleinen Flur nach oben gehen. Da hat Gott Geschichte in Berlin mitgeschrieben, mit dieser Gemeinde. Obwohl da nichts stimmte. Aber die Gegenwart Gottes kam. Deswegen ist die Frage, sind wir als Gemeinde unterwegs, um die mannigfaltige Weisheit Gottes zu demonstrieren? Das wäre ein Ding. Wenn wir sagen, wir werden nicht getrieben durch beispielsweise den Mammon-Gott. Die Frage ist, wer darf mich lenken? Ich glaube, die Gemeinde muss wieder lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Ein ganz wichtiger Punkt in unserer Gesellschaft ist die Kindererziehung. Ja, das gilt für dich insbesondere. Schön, wenn sich Leute angesprochen fühlen in der Gemeinde. Ja, ich nehme das alles zurück. Ich habe meinen Joke gemacht auf... Hey, du bist unheimlich cool. Jede Diktatur hat als erstes versucht, die Kinder zu bekommen. Weil wenn du die Kinder hattest, konntest du sie manipulieren. Man sieht das in einer ganz fatalen Art und Weise in Nordkorea noch, dass du nachher einen Herrscher in Nordkorea hast, der seinen Onkel den Hunden verfüttert. So hat er ihn umbringen lassen. Das siehst du, was falsche Erziehung mit Menschen macht. Wir könnten zu uns gehen ins Dritte Reich. Was war es ein Bestreben, dass Hitler die Hitlerjugend unter seine Fittiche kriegte? Die jungen Pioniere. Wir brauchen gar nicht nach Nordkorea zu gehen. Aber ich will sagen, was unser Staat momentan macht. Der sagt, die Kinder müssen ganz früh in Ganztagesstätten gebracht werden. Und womit wird es bei uns begründet? Damit die Mütter sich selbst verwirklichen können und damit sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen können. Da wird wieder dem Mammon gedient. Versteht ihr? Das sind ganz schleichende Sachen, aber da muss Gottes Weisheit wieder reinkommen. Wir brauchen das, dass unsere Gesellschaft wieder sieht, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Die mannigfaltige Weisheit Gottes. Ich glaube nach wie vor, dass eine Muttererziehung das Beste ist, was du einem Kind tun kannst. Man hat festgestellt, in den ganzen Kriegen, im ganzen Zweiten Weltkrieg, die letzten Worte eines sterbenden Soldaten, unabhängig von der Nationalität, waren immer Mama. Da siehst du, welche Folgen Erziehung haben kann, wenn sie positiv laufen. Und ich mache einfach Mut, dass wir als Gemeinde nicht so sehr meinen, wir müssten dieses große Kapital haben. Ich mache Frauen wieder Mut, dass sie sagen, ich bin dafür da, dass die Kinder eine gute Erziehung bekommen. Man kann das nicht vergleichen damit, dass einige Entartungen in unserer Gesellschaft inzwischen passieren, weil die Männer auch alle nicht mehr da sind. Auch das hat was mit Geld zu tun und Macht. Das sind die Fängen an anderer Seite. Aber wir sollten doch wieder Gemeinde leben und den unsichtbaren Mächten zeigen, die Weisheit Gottes. Eine Ehe lohnt sich, eine Ehe ist wunderbar, eine Ehe ist fantastisch. Kindererziehung in der Familie ist was gigantisch Schönes, was Wunderbares und es bringt die besten Früchte überhaupt empor. Das wäre eine Sache, was Gott Freude macht. Wo positionieren wir uns da? Ziehen wir uns auf unsere Sachen zurück oder sind wir da und sagen, wir werden die mannigfaltige Weisheit Gottes in diesem Jahr 2014 als Gemeinde demonstrieren. Noch nicht mal so sehr programmatisch, als mit der Haltung, dass Gott durch uns wirken kann. Die Frage, die mich sehr beschäftigt, ist, was treibt uns als Gemeinde vorwärts? Sind es Programme, sind es irgendwelche genialen Dinge oder ist es die mannigfaltige Weisheit Gottes, die wir der unsichtbaren Welt demonstrieren wollen? Ich möchte wieder dahin zurückkommen, dass die Gemeinde Jesu Christi wieder ein Machtfaktor wird in der Hand Gottes, den er gebrauchen kann zur Verherrlichung seines Namens. Jesus, was würde dir Freude machen, wenn du in unsere Gemeinde hineinguckst? Ich glaube, es würde ihn riesig Freude machen, wenn er sieht, wie der Schmerzenslohn eingebracht wird. Wenn Sonntag für Sonntag Menschen ihr Leben wieder Jesus geben, weil die Kraft Gottes hier ist. Dass der Geist der Sünde die Weisheit der Gnade Gottes entgegengesetzt wird. Was würde passieren? Als ein Neujahrsbrief kriegte ich ein Heft zugesandt von einem jungen Mann, den ich in den 80er Jahren kennengelernt habe. Er kam als 19-Jähriger in die Gemeinde und er schreibt sein Zeugnis. Heute ist er im westdeutschen Raum als Jugendwart und Jugendleiter unterwegs und bringt Jugendlichen zusammen. Er hing so auf der Kippe zur Drogenszene. Und als ich diesen Erfahrungsbericht von ihm gelesen habe, seinen Lebensbericht, dann sagte er, ich war 19 Jahre und dann war ich verliebt in eine junge Frau, die sagte, ich sollte mal mit zum Gottesdienst gehen. Er war Heimkind, hatte chaotische Vergangenheit, da stimmte nichts in der Familie, das war Kraut und Rüben, der hat einen dicken Hals gekriegt. Er sagte, ich bin doch nicht doof und gehe in den Gottesdienst. Dann sagt die Freundin, ist aufgestanden, ist gegangen. Allein das ist ja schon mal so ein Zeichen, dass die Freundin dann sagt, nee, ich bleibe lieber bei dir, sondern dass sie geht. Aber Gottesdienst ist wichtig, die mannigfaltige Weisheit Gottes der unsichtbaren Welt demonstrieren. Dann sagt er, dann ist sie gegangen und sie war gerade aus der Tür, da fing bei mir das Zittern an. Am ganzen Körper habe ich gezittert. Und ich wusste, woher das Zittern kommt, ich musste hinter meiner Freundin her. Er ist zum Gottesdienst gegangen, er sagt, er sitzt im Gottesdienst ganz hinten. Es war eine Veranstaltung da, die das Evangelium verkündigt, eine evangelistische Veranstaltung. Ein Niederländer, schade, ich dachte, ich hätte gerne gepredigt zu der Zeit, aber war ein anderer. Eitelkeit, Klammer auf, Klammer zu. Er sagt, da fing dieses Zittern wieder an. Und als dann gesagt wurde, wer will Vergebung der Sünden, ich wusste gar nicht, was das ist, dann bin ich nach vorne gegangen. Sagt, seit dieser Zeit ist mein Leben anders geworden. Am nächsten Tag haben sie ihn in den Hauskreis reingebracht. Für die, die ihn noch kennen, zu Andy Slipenkov. Er hat eine Ausbildung gemacht und so. Ah, sein Leben wurde auf einmal geordnet. Was wäre, wenn die mannigfaltige Weisheit Gottes in unserer Gemeinde so sichtbar wäre, dass das wieder passiert? Was wäre, wenn das nicht nur am Sonntag passieren würde? Ey, ich kann das gar nicht glauben dazu, was auch möglich wäre, dass wir eine Montagveranstaltung machen würden, weil so viele hier reindrängen. Azusa Street hat sich so entwickelt. Ich glaube mehr denn je, dass wir es nicht mit Methoden kriegen. Ich glaube nicht an ein neu aufgelegtes Programm. Ich glaube, wenn die Gnade Gottes bei uns wieder durchbricht und wir wirklich dieses Gebet als Gemeinde ernst beten würden, womit, Herr Jesus, können wir denn Freude machen? Was würde dich freuen, persönlich oder als Gemeinde? Ich glaube, es würde von draußen ein Widerstand kommen. Wir würden vielleicht als die schlimmen Evangelikalen gesehen werden. Ist ja nur deswegen so ruhig, weil wir keinem Feind mehr irgendwas wehtun. Der Teufel, der braucht uns gar nicht mehr viel zu machen. Er sieht doch, wie wir sind. Er hat auch einige von uns richtig im Griff. Warum muss er sich nur aufmachen? Wenn ich Teufel wäre, sage, lasst ihn mal ein bisschen weiter feiern. Den Sonntagslobpreis, den ertrage ich schon ein bisschen, aber gefährlich sind sie mir nicht mehr. Das wäre jetzt so ein Ding, noch eine Predigt hinterher, will ich aber jetzt nicht. Also, kommt mir nur gerade zu der Gedanke. Wenn wir noch nicht mal in der Lage sind, wirklich Buße voreinander zu tun. Wenn wir noch nicht mal im privaten Bereich sind, dass wir sagen, wir wollen unser Leben ordnen. Allein die Willensentscheidung wäre ja schon mal genial. Dass neben dem Wollen das Vollbringen kommt. Aber ich bin überzeugt, wenn wir wirklich gegen die Mächte aufstehen, dann wird Widerstand kommen von außen. Derzeit kommt er nicht, wir sind zu harmlos. Er kommt nicht. Also ich sag mal, wenn du weiter ruhig haben willst, dann spiel weiter so mit Gott. Dann geht es dir auf dieser Erde mal vielleicht ein bisschen besser, aber den richtigen Dampf wirst du nicht erleben. Aber ich bin überzeugt, lass mal hier 3 Gottesdienste in der Woche nacheinander kommen, die alle besucht sind, wo Leute sich bekehren. Spätestens dann, da müssen wir gar nicht einen Artikel schreiben, wie der Spiegel sagen, jetzt sind sie in Berlin durchgeknallt. Spätestens dann wird man uns alles Mögliche unterstellen. Spätestens dann. Und ich habe gedacht, ich will 2014 nicht wieder so ruhig leben wie 2013. Ich möchte gerne mit euch eine Gemeinde sein, die den unsichtbaren Mächten Gottes Weisheit entgegenhält. Die unsichtbaren Mächte sagen, du kannst leben, wie du willst. Ein bisschen fromm macht nichts. Ein bisschen mehr fromm ist auch noch gut, aber man muss ja nicht übertreiben. Muss nicht jeden Sonntag, muss dieses oder jenes nicht machen. Du kannst ja ein paar Fäden einfach schleifen lassen. Aber wenn wir als Gemeinde wirklich Geschichte machen wollen, hier in Berlin, dann müssen wir wieder fragen, Gott, was macht dir Freude? Wird nicht anders gehen. Hab keine andere Idee. Deswegen diese gigantische Bitte, wer darf mich lenken? Ich habe jetzt nochmal den Mammon-Gott, weil das so wunderbar von MC Wolf dargelegt wurde. Den habe ich ja geklaut als solches, das fand ich so genial. Das ist auch stimmig, kann man viel mit klar machen. Den habe ich rausgenommen, aber es gäbe viele andere Sachen. Die dämonische Welt greift zu der ganzen Selbstbestimmung. Und Gott sagt, dienen. Fragen wir noch danach. Fragen wir noch danach. Beten wir das noch. Tu uns kund den Weg, den wir gehen sollen. Denn uns, mich verlangt nach dir. Es kann uns jetzt natürlich gehen wie dem Wasserhahn von Siggis Badezimmer. Wir können 2 Tage darüber nachdenken und dann sind wir wieder verkalkt. Vielleicht, wenn Gott gnädig ist, holt er eine große Rohrzange und hoffentlich zerbrichst du dabei nicht, wenn er kräftig daran dreht. Oder du kannst sagen, ich will, dass dieses Gebet wirklich greift. Wie viele Plätze gibt es hier in der Gemeinde? Es sind noch zu viele frei. Also ihr könnt noch zusammenrücken. Das kenne ich von den Motorradfahrer-Gottesdiensten. Alle mal tief ausatmen und zusammenschieben, jetzt könnt ihr weiteratmen. Es gehen wenigstens die doppelte Menge jeden Sonntagmorgen hier noch rein. Und dann oben auf der Empore, ja, da könnten wir auch noch ein paar Notsitzer einsetzen, das wäre kein Thema. Und wenn es dann anders geht, dann würden wir um 9 Uhr einen Gottesdienst choral geprägt machen für all die, die noch die Pfingstjubellieder mehr mögen wie die anderen. Und danach würden wir einen zum Draufhauen ein bisschen lauter werden für alle Gehörgeschädigten. Ja, das wäre kein Problem. Es ist machbar, ohne dass wir uns überschlagen. Die Heizung müssten wir nicht extra höher fahren. Aber es würden mehr Menschen gerettet. Jesus, was macht dir Freude? Mich verlangt, das von dir zu wissen. Lass uns vielleicht beten und das reflektieren, was uns wichtig ist, was uns wichtig geworden ist aus der ganzen Sache. Ich möchte es ganz persönlich beten und als Leiter dieser Gemeinde, lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Vielleicht können wir es nochmal gemeinsam lesen und beten, wenn du damit übereinstimmst. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. Amen. möchte mir und uns sehr viel Mut machen, in der nächsten Zeit zu fragen: Herr, was macht dir Freude? Was würde dich ehren? Und das tun wir mit Kraft. Ich möchte uns ermutigen, weiter dafür zu beten, dass Arbeiter in der Ernte der Kinderdienste kommen. Weil ich möchte die mannigfaltige Weisheit Gottes nicht dem Staat überlassen. Nee, das ist jetzt falsch formuliert. Ich möchte die Erziehung der Kinder nicht dem Staat überlassen, sondern die mannigfaltige Weisheit Gottes der unsichtbaren Welt demonstrieren in der Kindererziehung. Kinder stark machen. Wir beten für Leute, die sich in die Wochenarbeit bei TC und bei Gerda, bei den Kindern mit einklingen. Es könnte weiter wachsen. Ich bitte euch zu beten, ob wir mehr in Richtung Kinder und Mütter stark machen nachdenken können. Ich möchte euch bitten zu beten, dass der Geist Gottes so stark weht, dass wir Sonntag für Sonntag, Woche für Woche den Schmerzenslohn vom Herrn Jesus einbringen können. Weil das weiß ich, das ehrt ihn. So, ich bin jetzt am Ende. Ich habe euch alles da gesagt, was mir auf dem Herzen, nee, nicht alles, das wäre jetzt gelogen, aber eine Menge von dem, was mich bewegt. Entscheide, wer dich in der Hand hält. Freund Mammon, ja, das wäre jetzt wieder gut zum Überleiden des Opfers. Ihr könntet ja testen, wie weit mein Glaube reicht, ob ich das heute nochmal ausfallen lassen. Aber ich habe Gott sei Dank nicht die Gottesdienstleitung. Sigi, du bist dran.